This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Das Wetter ist mies, die Laune ist top, hier ist die Medienwoche. Schönen, guten, irgendwas, wann immer ihr und Sie uns hören. Mein Name ist Stefan Winterbauer. Am anderen Ende der sogenannten Leitung, die ja nur eine imaginäre virtuelle Leitung ist, weil Internet, ihr wisst schon, ist...
Christian Meyer, hallo, schönen guten Tag.
Wahrscheinlich Tag. Ist irgendwo eine echte Leitung, ne, wo dann die...
Ja, es ist schon eine Leitung. Ja. Ist eine wir Leitung. Kommen mit etwas Verspätung. Leitung. Ja, lange Leitung, ja. Wir kommen mit etwas Verspätung auf die Plattform. Ja. Termine, Verpflichtungen.
Termine, Privatleben, Arbeit, das ganze Programm.
Ja. Aber trotzdem gibt es natürlich wieder eine Medienwoche.
Ja, klar.
Die Medien 24/7.
Die Medien schlafen nicht. Ja, es ist ein 24/7 Business.
Ja, also drei Themen wieder im Gepäck und wir fangen mit dem Thema an. Da haben wir eben schon kurz im Vorgespräch gesagt, das ist das safe Thema.
Damit wir gleich mal ungefähr 40% der Hörer am Anfang rauskegeln, fangen wir
nein, mit einem die interessieren rein, sich dafür, deswegen hören die uns.
Branchenthema an. Boah, ich finde das gut.
Nein, das ist mehr Brand. Als nur ein Branchenthema. Das Thomas Rabe, Bertelsmann, der wichtigste deutsche Medienkonzern, war mal Global Player, ist es irgendwie immer noch, aber in der Rangliste schon bedrohlich abgerutscht. Ne? Die waren mal da oben bei 2 oder 3 unter der Zeit von Thomas Mittelhoff.
Das ist lange her, ja.
Das ist sehr lange her. Jetzt sind sie natürlich immer noch unfassbar mächtig. Aber im Vergleich, irgendwie schon. Aber wir sprechen noch drüber. Also was war jetzt die Neuigkeit? Die Neuigkeit war, dass Thomas Rabe, CEO seit, 2012 von Bertelsmann, mit dem Segen von Gütersloh und der Familie Mohn, dass er ein Interview der FAZ oder FAS, Sonntagszeitung, gegeben hat. Das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches, weil das macht er einmal so im Jahr. Eigentlich gibt er immer nur dem Spiegel oder der FAZ Interviews, andere nicht. Und
also dir
da,
nicht.
Mir nicht, genau. Nein. Ich frage immer brav nach, auch wenn ich jetzt so denke, naja.
Aber sind die so begehrenswert, diese Thomas Rabe Interviews?
Ja.
Es sind ja meistens,
so pro, ich frage, also ehrlich
so,
gesagt.
So ein Spannungsroman ist es meistens nicht, ne?
Nee, also manchmal braucht man, ich habe jetzt auch länger nicht nachgefragt. Ich höre aber auch nie was und dann, die sind immer sehr freundlich, wenn man mit ihnen spricht. Lieben Gruß nach Gütersloh. Mhm. Aber ich glaube, so ein Interesse irgendwie, die wissen schon, was sie an der FAZ und im Spiegel haben. So, jetzt gab es dieses lange Interview, da ging es um KI, können wir vielleicht nochmal nachher drüber sprechen und um Streaming und alles Mögliche und am Ende... Es war wahrscheinlich abgesprochen, wahrscheinlich, ich spekuliere nur, hat er vielleicht gesagt, fragen Sie mich doch mal, die drei Kollegen von der FAS, fragen Sie mich doch mal, wann der optimale Zeitpunkt ist, zu sagen, das war's. Mhm. Ja, und das haben sie dann gefragt und er sagt...
Also die haben tatsächlich, Full Disclosure, ich habe das Interview nicht gelesen, ich habe nur die Begleitnachrichten verfolgt, also die haben tatsächlich diese Frage gestellt, wann wäre denn der optimale Zeitpunkt zu gehen?
Ja, also quasi ganz hinten, weil
im Interview könnte es, man kann ja die Frage auch umstellen oder
richtig. In dem dann veröffentlichten Interview steht es dann hinten, weil der Knaller kommt zum Schluss, da aus dem anderen Rest des Interviews wurde eigentlich auch nicht so zitiert, auch wenn es jetzt nicht uninteressant war. Herr Rabe, Sie stehen seit 12 Jahren an der Bertelsmann-Spitze, gibt es aus Ihrer Sicht einen optimalen Zeitpunkt zu sagen, das war's? Und dann, wenn du das nicht gelesen hast, lese ich es komplett vor.
Das war jetzt nicht meine Absicht, aber bitte.
Nein, nur
doch,
diese Antwort.
Die durchschnittliche
Verweildauer von Vorstandschefs in Deutschland liegt bei rund 6 Jahren. Das halte ich für etwas zu kurz. Naja gut, es kann ja auch an den Vorstandschefs liegen. Ich selbst bin jetzt im 13. Jahr CEO von Bertelsmann. Bis Ende 2026 läuft mein Vertrag noch. Mein Plan ist, dass ich mich dann anderen Aufgaben zuwende. Ende 2026 habe ich 40 Berufsjahre, knapp 30 Jahre in Vorstandsposition, 21 Jahre im Bertelsmann-Vorstand. Das ist der richtige Zeitpunkt für neue Impulse, auch für das Unternehmen. Bis dahin werde ich mit aller Kraft an der Strategie weiterarbeiten. Ich möchte das Unternehmen in bestmöglichem Zustand der Nachfolgerin oder dem Nachfolger übergeben. Dafür bleiben noch 3 Jahre Zeit. So, und jetzt ist die Frage, warum sagt der Mann das 3 Jahre vor Schluss?
Ja, das weiß ich auch nicht. Er hat irgendwie doch gesagt, das ist dann für die Kontinuität und dann klare Aussage und dann weiß jeder, wo man dran ist. Dann gingen ja sofort die Spekulationen los, nach der Veröffentlichung dieses Interviews, glaube ich. Da, der geht dann früher, ja, weil es ist ja das unschöne Wort von der Lame Duck. Schiebt sich dann so in den Raum. Das heißt, wenn man.
Kommt auch aus der Politik, ne? Dieser Begriff,
ja, genau.
Glaube ich. Ne?
Also
so, wenn man nicht mehr kandidieren kann. Ja.
Wenn jemand, vor allem der US-Präsident auch, der kann nicht mehr wiedergewählt werden und dann ist er nicht mehr so richtig. Ja, gut, ne, einerseits beim US-Präsidenten ist es ja dann anders, weil da heißt es ja auch, in der zweiten Amtszeit können die dann richtig durchregieren, weil sie müssen ja nicht mehr Rücksicht nehmen auf ihre Wiederwahl, ja. Aber die Lame Duck ist eigentlich auch in der Wirtschaft jemand, wo man sagt, ja, in dem Moment, wo sozusagen das Ende terminiert ist, der Aufgabe oder der Amtszeit, dann ist das Ende wie im Aktienmarkt so ein bisschen auch schon eingepreist und man ist nicht mehr so wirklich, ja, in voller Entscheidungsgewalt, ja, weil man denkt, ja, der hört ja eh auf, der will ja eh aufhören und so. Das ist dann praktisch, das schwebt immer so mit drüber. Deswegen ist es für jemanden auch wie Rabe mindestens ungewöhnlich, dass der so relativ weit im Voraus das bekannt gibt. Und häufig ist es ja dann so, dass es dann schneller geht als verkündet. Deswegen kamen jetzt auch sofort die Spekulationen, oh ja, der geht dann früher, als er jetzt sagt. Das ist jetzt nur so eine Ouvertüre des Endes der Rabe-Ära. Und in Wahrheit hört er dann viel früher auf. Und die suchen ja ohnehin nach einem Nachfolger, der dann irgendwie die großen Visionen dann doch wieder hat für Bertelsmann und RTL. Weil der Rabe, der ist ja nur der Portfolioschubser, der den Konzern zwar irgendwie total tippitoppi optimiert hat, aber so richtig sein Herz an den Medien hängt ja dann doch nicht. Das war so ein bisschen, also ich paraphrasiere
ja, also die Diskussion finde, es in gibt, meinen Worten. Ich finde, es gibt 2 Optionen. Eine davon ist, die du genannt hast. Der will eigentlich früher gehen. Es kann aber auch sein, dass er das gesagt hat, weil er eben seinen Vertrag erfüllen will, ja, weil er eben nicht früher gehen will. Deswegen sagt er, ich bleibe hier bis 2026 und dann sieht die Familie Mohn irgendwie nicht gut aus, wenn sie ihn vorher dann abserviert und sagt, Carsten und Thomas Coesfeld, also sind Enkel von Reinhard Mohn, also dem Gründer, der Bertelsmann groß gemacht hat, die werden jetzt das Ding übernehmen. Der eine führt schon BMG, das Musiklabel, und der andere ist, glaube ich, so im Investmentarm. Die gelten als so beide Mitte 30, glaube ich. Die beiden gelten als die prädestinierten Nachfolger aus der Familie, weil bei Bertelsmann ist die Familie ja nach wie vor entscheidend, ne? Da sagt man nicht nur, das ist ein Familienunternehmen, sie haben ja sogar Aktien zurückgekauft, sich wieder freigekauft, sie haben es der Familie wieder Anteile, die sie vorher abgegeben hatten, wieder reingeholt. Bertelsmann wird im Grunde komplett kontrolliert von der Familie wenn man dann Leute hat, Familienmitglieder, die das können, ja, Elite-Ausbildung und so weiter, ja, Management-Erfahrung, dann werden die das auch irgendwann machen. Und Rabe ist halt so, man kann jetzt nicht sagen, dass er erfolglos ist. Nein. Der hat Bertelsmann saniert, er hat auch die Umsätze wieder hochgebracht, also financially, da kommt er ja her, aus dem Finanzwesen, steht er eigentlich ganz gut da. Einige Dinge, das wird ihm dann auch immer wieder vorgeworfen, entsprechenden Artikeln, haben aber nicht so gut geklappt, ne? Also die Integration von Gruner und Jahr in RTL, ich fand das damals gut, als
gehen die
Idee
Meinungen auseinander, ob das gut geklappt hat.
Ja, ja. Ja, ach so, also im Medientenor würde ich fast sagen, der Tenor ist, es hat nicht geklappt, ja klar. Weil er, Gruner und Jahr quasi untergegangen ist.
Ja, aber das war ja ein bisschen der Plan, ne? Also ich meine, so, wenn jetzt der Plan war, wir machen Gruner platt und tun den ganzen Konzern auf RTL drin, dann hat's geklappt.
Richtig. Ich glaube, dahinter steht diese Einsicht, nur in
viele
fünf Jahren
Plan halt blöd.
Ja, in 5 bis 10 Jahren kann ein Zeitschriftenverlag alleine nicht mehr Bestand haben, also stecken wir ihn jetzt zu RTL. Das war der Plan, den fand ich nicht absurd. Auf dem Weg dahin hat halt vieles nicht so richtig geklappt. Dann Simon & Schuster, der Buchverlag, den sie kaufen wollten, ich glaube 2 Milliarden oder mehr waren auf dem Tisch, ist untersagt worden, weil ihnen gehört ja auch schon Penguin Random House, also die sind schon unglaublich mächtig auf dem Buchmarkt.
Der größte Buchverlag der Welt.
Ne? Ja, genau. Dann dieser Verkauf des Fernsehsenders MCs Frankreich, hat nicht geklappt, also da wollte Rabe ja was loswerden, genauso wie in den Niederlanden, ist auch was am Kartellamt gescheitert, da kann er dann natürlich eigentlich nichts dafür, wenn das Kartellamt sagt no, aber das sind natürlich Managemententscheidungen, wenn man sagt, das wollen wir, wenn man es schon vorher weiß, hätte man es vielleicht anders einfädeln müssen, was weiß ich, und diesen nationalen Medien-Champion, den er machen wollte, immer so mit Blick auf Pro7 Sat.1, eine große Fernsehgruppe hat er ein bisschen mit geliebäugelt. Das wird ja wahrscheinlich auch nichts.
Nee, das glaubt auch nicht. Und klar, RTL jetzt sehr stark auf Streaming ausgerichtet mit RTL Plus. Da sagen manche, ja, alles zu spät. Aber das ist ein bisschen wohlfeile Kritik, finde ich. Andere waren da auch nicht früher. Und du kannst jetzt ein nationales Geschäft auch nicht jetzt mit einem Netflix oder Amazon vergleichen, die da global ganz anders unterwegs sind. Ja, also ja, er hat es schon, fände ich, ja, ordentlich aufgestellt. Aber es stimmt, dieser Ruf nach diesem Medienmanager alten Schlags, der da irgendwie auch noch für die Branche lebt und sie liebt und irgendwie Magazine im Blut hat oder was weiß ich, das ist vielleicht auch einfach vorbei. Wo gibt's denn den noch?
Ja, aber bei Axel Springer.
Wollte ich gerade sagen, dein Chef, dem eilt ja so ein bisschen, weil er ist ja gelernter Journalist, Matthias Döpfner, Springer CEO. Das ist also aber auch nicht immer ganz friktionsfrei.
Nein, nur das Wort
WhatsApp-Nachrichten also ganz kurz in den
Ring. Ja, gut. Also ich sage jetzt mal nichts aus dem eigenen Haus, wobei ich da schon wirklich einen großen Unterschied sehe. Ich finde halt so bei Bertelsmann, das würde ich mal über Rabe hinaus ausweiten, ne? Auch vorhergehende CEOs. Ich glaube, das war nicht nur irgendwie so das Übliche, was man sagte, die interessieren sich nicht so richtig für die Inhalte. Ich vermisse da schon ein bisschen Begeisterung, ein bisschen Leidenschaft. Das behaupten die natürlich immer alle, dass ihnen Inhalte wahnsinnig wichtig sind. Ja. Wie könnten sie, denn sie verdienen damit Millionen und machen Milliarden von Umsätzen mit Inhalten. Also nochmal zu sagen, RTL gehört dazu mit Fremantle, dieser riesigen Produktionstochter. Gruner, ne, integriert, Penguin Random House, BMG, das Label, das sind Megamarken, und da jetzt zu sagen, die wollen nichts mehr mit Inhalten machen, ist natürlich Quatsch, ja, wobei das immer so gefragt wird, wollen sie jetzt überhaupt noch Inhalte, weil sie ja viel investiert haben in Bildung.
Aber so richtig losgezündet hat dieses ganze Bildungsgedöns auch nicht.
Ich glaube, das macht schon irgendwie Geld, ja, das sind ja dann
so
auch Fortbildung.
Denke ich, also das hat er ja mal so ausgerufen als Next Big Thing für Bertelsmann, aber es ist ja doch im Vergleich zu dem Mediengeschäft immer noch ein Pflänzchen.
Und es handelt sich ja auch um Fortbildung im Medizinbereich, zum Beispiel auf dem Brasilien, meine ich, in den USA. Dann gibt es da halt Berufsgruppen, medizinische Berufsgruppen, die so Online-Schulungen machen und so. Das ist natürlich auch für Leute wie uns, da haben wir erstens keine Ahnung von und zweitens ist es unglaublich langweilig.
Das interessiert uns auch nicht, ja. Das muss man mal ganz...
Und, nee, aber damit macht man, glaube ich, schon damit. Geld. Ja,
ja, ja, klar. Ja.
Aber da, ja, fragt auch nie jemand nach von den Journalisten, ja, weil die haben auch nicht so viel Ahnung. Da sagt man, ah ja, interessant ist vielleicht irgendwie eine Geschäftslücke, die Rabe und seine Manager auch, irgendwie findig gefunden haben.
Findig gefunden, ja. Das ist aber auch generell so, als ich noch in der Medienbranche war, manchmal, wenn man dann irgendeinen Medienmanager interviewen durfte und so, und man interessiert sich natürlich für den ganzen Zoff, der in Deutschland ist und für das hiesige Geschäft und so. Und dann haben sich die Pressesprecher manchmal beschwert, ja, nach dem internationalen Geschäft fragt aber keiner, da sind wir ganz erfolgreich, weil wir haben da irgendwo so
in dieser
irgendwo Tonlage, da, was weiß ich, in Indien oder so, ein ganz spannendes Start-up für Accelerator Klimbim gekauft. Und dann, ja, ja, aber was ist denn hier mit den Chefredakteuren? Ja. Also,
ja,
weißt du, was ich meine?
Das gab es bei Springer, bei so einer
Bei Springer,
Konferenz, wo ich noch nicht bei Springer war, kenne ich mich auch gut, lass mich kurz erzählen, gab es mal so eine Pressekonferenz und dann ging es da auch um diese ganzen anderen, so Stepstone, Beruf, Immobilien und Portale und so, und gleichzeitig wurde aber irgendwie der Launch von einem so ein Magazin mal verkündet, was recht ungewöhnlich war, dass man noch eine Zeitschrift macht, und die Journalisten haben sich wirklich nur für dieses Magazin interessiert, was eigentlich im Grunde nicht wichtig war, ja, und die ganzen Stepstone und so, ja, ja.
Ja, aber bei Springer
also
hat das Problem nie,
weil Schicksal haben einige.
Axel Springer ist so eine Art Stadelcharakter in Deutschland hat, und das sorgt man schon permanent für Geschichten. Ja.
Also, naja, gut, das hast du bei Bertelsmann nicht.
Das hat man bei Bertelsmann nicht. Also,
ne?
Thomas,
also da bin ich
nachts noch irgendwelche WhatsApp an seinen, an Peter Schmitz schicken, die kommentierend sind.
Er sagt jedenfalls nicht. Nein, also, der Letzte, der halt dieses Mediencharisma, wo alle gesagt hatten, wow, war Thomas Middelhoff mit den bekannten Folgen, Überschätzung und auch Middelhoff hat ja ein Buch geschrieben, kann man dann selber nachlesen. Aber den hat die Familie dann ja loswerden wollen. Rabe gibt es keinen Grund, ihn jetzt eigentlich sozusagen, ne, eigentlich gibt es keinen Grund, ihn vorzeitig da verabschieden. Vielleicht war das ja auch abgesprochen mit der Familie, ich weiß es nicht.
Das sagt er jetzt ja auch. Und er sagt ja auch, muss man jetzt der Vollständigkeit hinzufügen, dass er hat nochmal sich zu Wort gemeldet auf der Bilanz-PK und sagt, diese Gerüchte vorzeitig, alles nichts dran, es ist abgesprochen. Er zieht das jetzt so planmäßig durch. Aber warum er jetzt geht, also zwei Möglichkeiten, oder? Entweder er will es tatsächlich selber, Schnauze voll, ja, will endlich mehr Stummfilme gucken und Marathons laufen. Oder die beiden genannten Herren aus dem familiären Umfeld scharren mit den Hufen.
Ja,
und denken, sie können das besser.
Ja, ich finde das ja eigentlich, wenn jemand sagt, so jetzt reicht's mal, ich möchte dann frei sein, das war auch die Überschrift, das finde ich gut, finde ich, also, mir ist es sympathisch, dass man dann sagt, so dann möchte ich keine Vorstandsposten mehr begleiten.
Und Aufsichtsräte, das finde ich noch fast.
Und Aufsichtsräte, das
ist ja eigentlich dann so ein bisschen
diese Leute haben
von Managern.
Diese Leute haben genug Geld verdient, die brauchen das nicht. Das heißt ja auch irgendwie, der hat andere Interessen, sagt er dann ja auch selber gut, wieder Bassgitarre spielen. Ja, das kann man alles glauben oder nicht. Aber ich finde es theoretisch und praktisch erstmal richtig. Das Einzige, was mich, wo es dieses Störgefühl gibt, auch sicherlich dann bei den Kollegen, die drüber geschrieben haben, ist 3 Jahre vorher, ist das nicht ein bisschen viel, ne? Ja. So ein bisschen früh. Es hätte ja auch Anfang 2026 gereicht. Ja. Aber vielleicht gibt es da einfach so viele Debatten im Hintergrund, wo man gesagt hat, jetzt müssen wir das hier einmal öffentlich sagen. Dann haben die Enkel auch noch Zeit, ein bisschen, um sich dann CEO-tauglich zu machen. Mhm. Ne? Das kann schon alles Sinn ergeben, auch wenn es ihn dann zu einer lame duck macht, ja, so what, er ist ja trotzdem noch CEO, ne? Da wird ja auch niemand sagen, das hat der Rabe gesagt, aber der ist ja in drei Jahren weg, dann können wir das auch lassen, was er sagt.
So ist es ja nicht.
So ist es doch nicht.
Und die Mitarbeiter in Köln und Hamburg vom RTL, ja, die sind jetzt vielleicht nicht alle hundertprozentige Rabe-Ultras, aber wenn dann die Familienmanager zurückkommen ob sie, ich bezweifle es her, dass die Begeisterung grenzenlos sein wird. Aber wir werden das alles sehen.
Wenn der Deutsche Journalistenverband hat das doch irgendwie gefeiert, dass Rabe jetzt gehen will. Ja. Das war so ein bisschen sehr, total beknackt,
weil der Totengräber von Gruner dann geht und so. Und dann, naja, es gilt die alte Devise, es kommt nichts Besseres nach. Wir werden
also
sehen.
Für die Mitarbeiter der JV sei der angekündigte Rückzug jedenfalls eine große Erleichterung, denn Rabe sei es nur um gnadenlose Kostenoptimierung gegangen. Ja, da muss ich aber halt auch sagen, jetzt
das
mal.
Das Attribut gnadenlos darf nicht fehlen, ne?
Das darf nicht fehlen und sorry, wenn man, wir sind halt nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, diese Spitze muss jetzt sein, leider, oder auch nicht sonst wo, wo man eigentlich auch keine Gewinne groß machen muss, ja, und ja, also ich teile diese, haben wir ja jetzt auch eben gesagt, diese ein bisschen gewisse Blutleere, die da ist, dieses Portfolio-Management, okay, aber es geht ja darum, einen Konzern zu führen und nicht um Leuten, die gerne irgendwelche Zeitschriften machen, die vielleicht kein Geld mehr verdienen, das Leben irgendwie besonders angenehm zu machen. Das klingt jetzt sehr auch sehr gnadenlos, aber das gehört nun mal leider dazu. Also, denn die Zukunft wird für Medienunternehmen sicherlich nicht irgendwie noch üppiger, als sie mal in den guten Zeiten, 80er, 90er und so weiter war.
Zum Abbinder dieses Themas, es ist ja noch eine große RTL, ja, Ikone, die sich verabschiedet.
Gott?
Peter Klöppel hört auf.
Ach so, ja, richtig.
Ja. Und war, also Mr. RTL News hört auf und war sogar auf dem hauseigenen Mitteilungsblatt Stern auf dem Cover.
Wieso sogar? Das konnte man doch sagen, ja, das bietet sich dann doch an.
Ja, klar, das ist so eine Synergiekiste. Ich weiß irgendwie nicht, das ist so, weil er intern halt der Peter Klöppel ist, ist so ein bisschen easy win. Ich glaube nicht, dass es der bestverkaufte Stern des Jahres wird. Nichts gegen Peter Klöppel, aber...
Er sieht unglaublich gut auf dem Cover aus.
Er sieht generell unglaublich
frisch.
Gut aus.
Frisch. Der hat ja auch Agrarwissenschaft studiert.
Ach, das wusste ich gar nicht. Hat er was Gescheites gelernt? Wieso kommt er dann in die Medien? Naja, okay. Schnell weiter, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden. Jetzt.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
International. Es geht weiter mit TikTok.
Genau. Du hast gesagt, du hast es nicht installiert, ne?
Ich habe es nicht auf meinem privaten Telefon installiert. Auf dem Diensthandy habe ich es installiert.
Ach so, darf man dich ausspielen.
Weil ich muss ja wissen, was so die Trends bei den jungen Leuten sind. Genau. Wobei es ja eigentlich ungewöhnlich ist, bei den meisten ist es wahrscheinlich eher umgekehrt, weil es ist auf vielen Diensthandys ja sogar verboten. Also bei Behörden oder so, ne, dass man TikTok installiert, weil der China-Mann, darf man das überhaupt sagen? Ist das rassistisch?
Nein.
Die Chinesen, der chinesische Staat eventuell mithören könnte.
Ja, also wir bewegen uns in die USA.
Wir haben kein Mickey Beisenherz, der uns rettet, wenn wir irgendwelche schlimmen Sachen sagen.
Wie macht der Mickey das?
Ja, das hat er bei der Uschi-Klasse gemacht. Hast du es nicht mitgekriegt?
Habe ich nicht mitgekriegt.
Die hat doch das N-Wort gesagt in der Talkshow.
Wirklich? Huch.
Ja, und dann hat Mickey Beisenherz das ganz souverän abgeräumt, indem er gesagt hat irgendwie, ja, das ist jetzt ein Begriff, den man heute nicht mehr so verwendet, aber ist ja sicherlich so rausgerutscht, so machen wir weiter, gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen, so nach dem Motto. Aber es hat er ganz gut gemacht, fand ich. Jetzt nicht einen riesen Fass aufgemacht, sondern so.
Ja. Ja. Das ist.
Aber das nur am Rande.
Das nur am Rande. Interessant. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Schönen Gruß. Also, TikTok. Wir müssen aber erstmal in die USA gehen und dann arbeiten wir uns zurück ins alte Europa. Dort gab es ja schon mal unter Donald Trump diesen Plan, TikTok zu verbieten oder zu kaufen. Ne? Und genau das ist jetzt wieder auf der Agenda und zwar drängender denn je, denn das Repräsentantenhaus hat da schon ein Gesetz zusammengezimmert, das eigentlich zwei Möglichkeiten lässt. Entweder TikTok wird verboten, verschwindet aus den App-Stores, ist quasi raus.
In den USA, ja.
In den USA, genau. Und, oder zweitens, TikTok, also ByteDance, die chinesische Tochter, Mutterfirma,
die verkauft, vielleicht gar keine chinesische Firma ist. Man weiß vielleicht nicht so genau.
Achso, ja. Ja gut, aber es ist ja unzweifelhaft. Nein,
Entschuldigung, ich habe
so, ne, so, ja, nee, alles gut. Und oder eben ByteDance verkauft das US-Geschäft beispielsweise an den Ex-Finanzminister, wie heißt das, Steven Mnuchin. Ja, ich kann das auch nicht so gut aussprechen. Vielleicht
ein M und ein N, das ist für uns schwer zu sprechen.
Für uns Europäer kann man die aber, ja, genau. So, also der hat das schon gesagt, er bereitet da mal was vor, so ein Konsortium, sie kaufen das gerne, ja, wobei die Preise, wenn man gezwungen ist zu verkaufen, hat man ja schon mal eine gewisse Preiskontrolle, also ganz uneigennützig ist das nicht, wobei die halt sagen, was werfen sie TikTok vor? Erstens Sicherheitsrisiko, zweitens politische Einflussnahme auf die wehrlosen 170 Millionen Amerikaner, die täglich oder so TikTok nutzen und deren Gehirn manipuliert wird.
Mhm. Ja. Ja. Aber ja, die Vorwürfe sind jetzt auch nicht neu, ne? Ich verstehe nicht so ganz, woher dieser Druck jetzt auf einmal kommt mit dieser TikTok soll verboten werden oder Verkaufsdebatte. Weil, ja, also es sind ja im Prinzip, es sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Einmal der Vorwurf, TikTok, aber auch andere Social-Media-Plattformen weichen die Gehirne unserer jungen Leute auf, so ein bisschen. Ja.
Unsere auch.
Ja, unsere auch. Also die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, ja, da kann unseriöse Gesellen treiben da ihren Schabernack auf diesen Plattformen. Ist alles ganz schlimm mit dem Social Media. Und TikTok ist das Ganze nochmal auf Steroiden, so nach dem Motto. Das andere, aber das ist ja nicht nur TikTok. Diesen Vorwurf kann man ja auch YouTube-Shorts und Insta-Reels machen oder Meta ja, sowieso.
Wobei, ne, das stimmt, das finde ich ist auch so ein bisschen so ein Double-Standard. Aber der Unterschied zu TikTok ist ja, da sagen sie, mein Eindruck, meine Interpretation, Meta und Co., die machen das für die Kohle, ja, mhm. Damit die jungen Leute vor allem, weil die es ja nicht anders kennen, ja, die sind damit aufgewachsen, weil die dann nur noch eher synapsenmäßig ständig checken, Insta und so weiter. Und da geht's ja um Geld, ja. Ja, gut, ja, und bei den Chinesen sagen sie halt, die führen Dunkles im Schilde, die wollen uns manipulieren. Genau, da gab es ja zwei Beispiele, ne? Diesen Osama-Brief, ja, Osama Bin Laden, der da so ein Anti-West. Ja. Ja, das ist Klassiker, ne? Ja. Diesen anti-westlichen Hassbrief von Osama Bin Laden, der da plötzlich die Runde bei TikTok machte und groß gespielt wurde und wo so einige Rezipienten dann so, die vielleicht mit dem Namen gar nichts anfangen konnten,
das war halt mal ein
9/11 Aktivist. Und so, ja. Ja, ja so, och, ja, warum nicht? Hat er recht mit seiner Kritik, ja? Ja, ja? Und das Zweite war halt diese extreme Polarisierung im Gaza-Konflikt, Krieg, Hamas, Israel, dass da zu viel manipuliert wird, anti-israelisch, antisemitisch.
Und da merkt man auch schon ein bisschen, wo so das Problem liegt. Denn der andere große Vorwurf neben der allgemeinen Gehirnerweichung ist ja der Verdacht oder die Angst, dass TikTok von der chinesischen Regierung als Propagandainstrument gegen den Westen genutzt werden könnte. Das heißt, dass China einerseits unter Umständen ganz viele Daten sammelt von unseren jungen Leuten, ja, die sich da rumtreiben und dann genau weiß, wie die so ticken. Und andererseits, dass China eventuell auch steuert, welche Inhalte denn da so ausgespielt werden und da eventuell auch Einfluss nehmen könnte auf Wahlkämpfe oder Wahlen und generell den Fortgang der Gesellschaft und vermutlich deswegen auch dieser gewisse Zeitdruck, weil die US-Präsidentschaftswahlen stehen ja vor der Tür und wahrscheinlich will man das mögliche Problem TikTok vorher da abräumen. Ob es klappt, ist sehr, sehr ungewiss. Aber weil du das gesagt hast, diese Beispiele auch mit ja, dem Israel-Gaza-Konflikt, dem Osama Bin Laden-Brief, der da verlesen wurde, TikTok scheint ja schon ich weiß jetzt, ist jetzt mein Eindruck, ich lasse mich da auch gerne eines anderen belehren, politisch aufgeladener zu sein als andere Plattformen. Also ich habe das von Insta-Reels oder YouTube-Shorts oder auch diesen Meta-Stories, die es da gibt, nicht so mitbekommen, dass es da immer so Debatten gibt, dass da jetzt irgendwas politisch sich so wie ein Lauffeuer verbreitet. In Deutschland haben wir ja eine in Teilen ein bisschen ähnlich gelagerte Debatte mit der AfD. Dann heißt es immer, die AfD ist so stark auf TikTok und die anderen Parteien, die schnallen es nicht. Und die AfD agitiert da und bringt die jungen Leute ganz nach rechts oder an den rechtsextremen Rand oder überhaupt die ganzen Rechten tummeln sich da. Und ja, also diese Debatte wird zumindest bei TikTok, habe ich den Eindruck, stärker geführt wie jetzt bei den anderen Plattformen. Ob das tatsächlich jetzt nur ein Eindruck ist oder ob sich das datenmäßig so auch irgendwie belegen lässt, ich weiß es nicht. Ich kenne da jetzt keine valide Untersuchung, aber so scheint es mir zu sein.
Aber das hat dann wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die AfD selber gesagt hat, wir müssen uns auf TikTok konzentrieren, weil wir da jungen Leute schon formen können, beeinflussen können, was
halt,
weiß ich.
Ne? Weil da sind sie halt auch, die jungen Leute.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite
und
muss man
dann
auch
ist die Frage, was macht man mit diesen Informationen, also oder was macht man mit diesem AfD-Content, den jetzt herabzu sozusagen tonen, wenn da nichts verbreitet wird, was Verfassung gegen die Verfassung verstößt oder irgendwie sonst wie gegen Regeln verstößt, geht ja nun auch nicht. Das wäre ja genauso Manipulation wie jeder andere auch. Ne? Ja.
Und in den USA ist man da in dieser Diskussion halt wie so häufig schon weiter. Da wird jetzt konkret über dieses Verbot oder den Verkauf debattiert. Man erhofft sich dadurch irgendwie, was weiß ich, eine Verbesserung, ein sichereres Gefühl. Aber das ist ja nicht so ganz einfach. Also soweit ich gelesen habe, ein Verbot wäre verfassungsrechtlich in den USA, sagen Experten zumindest, schwer durchzusetzen, weil es gegen die freie Meinungsäußerung verstoßen könnte. Ja, könnte man dagegen klagen, würde die ganze Sache dann in die Länge ziehen, würde wahrscheinlich TikTok online lassen, auch über die US-Präsidentschaftswahlen noch hinaus und ein Verkauf, ja, wahrscheinlich irgendwie möglich, aber kann TikTok vielleicht auch klagen. Ich finde diese ganze Idee, dass man das TikTok-US-Geschäft abspaltet und das dann in die Hände von US-Investoren legt und das restliche Geschäft, das restliche internationale TikTok-Geschäft dann in einer anderen Firma liegt, aber irgendwie generell schräg. Also ich persönlich kann mir das gar nicht vorstellen. Operiert dann TikTok USA nach anderen Standards oder wenn die jetzt eine strategische Unternehmensentscheidung treffen, halten die Amerikaner sich da nicht dran, driften dann diese beiden Plattformen TikTok US und TikTok Rest der Welt auseinander?
Ja, und die Technologie ist ja, wie soll das dann mit der Technologie laufen? Die kommt weiter,
Algorithmus weiterentwickeln. Also die jetzige Firma, die TikTok betreibt, ist ja dieses bereits genannte ByteDance. Da heißt es immer, die chinesische Firma, der chinesische Konzern. ByteDance wehrt sich ja verständlicherweise mit Händen und Füßen gegen diese Bestrebungen der Zerschlagung oder Abschaltung in den USA. Unter anderem mit dem interessanten Argument, wir sind doch gar keine chinesische Firma so richtig. Mhm. Der Sitz des Unternehmens ist auf den Cayman Islands, hat vermutlich auch steuerliche Implikationen. Und dann sagen sie, ja, und wir haben die Zentralen, die sind ja eigentlich in den USA und noch irgendwo anders, jedenfalls nicht in China. Und ja, die Gründer, das sind zwar Chinesen, aber die halten ja nur 20% an dem Unternehmen und mittlerweile seien ohnehin 60% an ByteDance in den Händen von westlichen Investoren. Und die Kritiker wiederum sagen, nee, das sind jetzt alles Nebelkerzen. Die Gründer, die haben da schon noch den Einfluss in der Firma und die sitzen nun mal in China und da ist auch eine Riesenzentrale in Peking und da werden die Unternehmensentscheidungen wirklich getroffen. Von außen jetzt schwer nachzuvollziehen, welche Seite da nun hundertprozentig recht hat.
Naja, ich tendiere mal zu letzterem. Aber auch, das ist natürlich nur Mutmaßung, Spekulation. Gucken wir noch ganz kurz auf Europa. auch hier hat die EU-Kommission gesagt, wir müssen uns mit TikTok befassen. Ja, es könnte sein, dass sie gegen diesen neuen Digital Services Act verstoßen. Und genauso wie bei X gibt es jetzt ein Verfahren. Und sie sagen, Jugendschutz könnte gefährdet sein, ja, dass da Abhängigkeiten geschaffen werden, dass gleichzeitig so die Anmeldung, Altersabgrenzung kannst du ja nicht ab irgendwie 5 nutzen, dass sie da ihren Pflichten nicht nachkommen, dass sie nicht transparent genug sind und dass auch schädliche Inhalte verbreitet werden. Also da gibt es jetzt neben X dieses Verfahren gegen TikTok und in Deutschland habe ich heute zum Beispiel in der SZ gesehen, hat Konstantin von Notz von den Grünen ein Interview gegeben, der sagt auch, TikTok ist eine Gefahr, für die Demokratie, ne? Also es sind nicht nur die Amerikaner, wobei eben dieser, du hast es ja auch eben beschrieben, warum es problematisch ist, diese Idee, da jetzt was verkaufen zu wollen, schon ein bisschen seltsam ist. Ein Verbot wäre dann nachvollziehbarer, aber eben auch mit diesen ganzen Fußfallen dann, was freie Meinungsäußerung, freie Rede und so weiter angeht. Und die chinesische Regierung sagt ja auch, das wäre alles nur Propaganda des Westens, hegemoniale Maßnahmen und so weiter. Das ist ja klar, was die da sagen.
Und Co. in China auch verboten, also nicht erreichbar sind. Ja, den hat ja China schon den Zapf von vornherein abgedreht.
Aber das finde ich dann auch immer so ein bisschen als Argument schwierig.
Das ja klar, ist genauso, das ist natürlich, die haben sie auch gemacht.
Ja, ne? Ja, genau, das ist halt auch keine Demokratie.
Nee, ja eben. Ja, ja.
Also aber die Frage ist, müssen wir das aushalten? Und ich denke, man muss es schon regulieren, das ist doch ganz klar. Und das muss vernünftig passieren und auch nicht so Larifari-mäßig. Aber das ist natürlich alles, um Angela Merkel zu zitieren, Neuland. Ne?
Ich glaube nicht, dass es verboten wird in den USA oder verkauft, sondern die Diskussion wird weitergehen und wird dann wie beim letzten Mal irgendwie im Sande verlaufen.
Interessant war letztes Ding, das sind auch nur Spekulationen, ne? Aber warum ist Donald Trump war ja mal dafür, ja, und jetzt ist ja irgendwie nicht mehr so richtig eindeutig ganz klar, ob man das verbieten will.
Denn, ich habe gelesen, das liegt angeblich daran, dass irgendwelche Trump-Finanziers auch in TikTok investiert sind.
Ja, so heißt es. Ne? So heißt und er hat sein Argument ist sozusagen nach außen hin, wenn man TikTok verbietet, dann wird Meta zu stark und die seien die Feinde des amerikanischen Volkes.
Die ihn ja mal runtergeschmissen haben von der Plattform. Da hat er vielleicht auch eine Rechnung offen. Ja, ja.
Genau.
Ja, gut. Das wird ein Hell of a Wahlkampf mit den zwei alten Männern in den USA.
Fürchte ich auch.
Ja. Ja. Wird auch sicherlich hier thematisiert werden. Oh, wir bleiben bei den schwierigen internationalen Themen. Kategate. Noch zum Schluss. Der eine oder die andere mögen es mitbekommen haben. Es gibt Ärger um Prinzessin Kate aus Großbritannien. Ein Foto wurde veröffentlicht vom Palast selber, was die liebe Kate zeigt mit ihren Kindern. Ganz süß, ganz drollig. Und dieses Bild hat jetzt ein bisschen dafür gesorgt, dass das Internet fast explodiert ist. Der Höllenschlund der Gerüchteküche hat sich aufgetan und bis eben, wo wir aufnehmen, auch noch nicht wieder geschlossen. Warum? Auf diesem Foto eigentlich der flüchtige Betrachter würde sich gar nichts dabei denken oder auch jemand, der jetzt nicht so tief in der Royal England Thematik drin ist, zeigt einfach Kate mit ihren Kindern, die sie so umarmt. Ja, was ist dabei? Aber findige Beobachter haben herausgefunden, es stimmt etwas nicht mit diesem Foto. Es ist manipuliert, gedoktert worden. Also das Foto wurde offenbar aus verschiedenen anderen Aufnahmen zusammengesetzt. Man hat auch herausgefunden mit diesem Programm Adobe Creative Suite anscheinend. Also gefotoshoppt hätte man früher wahrscheinlich gesagt. Und das Gesicht von Kate ist auch nicht original da drin, sondern wurde wohl einer früheren Aufnahme entnommen. Ja, das hat jetzt für eine riesen Welle gesorgt, weil man hat die Prinzessin wohl schon länger nicht mehr gesehen. Es heißt, es gehe ihr nicht gut. sie sei irgendwie krank, man weiß es nicht, man weiß auch nicht, wo sie ist und so. Und dann wurde jetzt dieses Fake-Foto veröffentlicht. Man muss dazu sagen, es hat wohl nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Also es ist nicht so, dass es ein KI-Bild ist, wo irgendwie Kate irgendwie 8 Finger hat oder so, ja, und alle lachen. Nee, das ist irgendwie ein manipuliertes Bild. Dann hieß es, ja, die Prinzessin, also ich paraphrasiere jetzt mal wieder, das mache ich halt immer, kennt sich nicht so gut mit Photoshop aus und dann wollte sie das ein bisschen bearbeiten und da ist ihr irgendwie die Maus ausgerutscht, sag ich mal. Und das ist natürlich auch super strange, weil A, muss Kate selber irgendwie Familienfotos, also sie sitzt dann vorm Rechner mit der Maus, ja, es hat nicht so richtig geklappt mit dem Blur-Effekt, naja, scheißegal, hau ich es halt auf Twitter raus. Ja, normalerweise haben die Royals ja Leute für sowas, die das eigentlich auch gut können. Ja, also warum wurde dieses Bild so erkennbar nicht hundertprozentig professionell manipuliert, weiß keiner. Warum wurde
aber,
es
aber
überhaupt
das ist kurze
so in den
Frage.
Lauf gebracht, weiß
ja,
keiner.
Kurze Frage, ja. Kurze Frage, ist es denn faktisch eine schlechte Manipulation? Also weil die Zeitungen haben es ja erstmal, viele Zeitungen haben es ja erstmal abgedruckt, ja. Die haben ja nicht sofort gesagt, oh, das sieht aber irgendwie komisch aus. Das hat dann Associated Press oder so rausbekommen. Ja, ja. Aber war es denn jetzt das Werk eines Profis oder das Werk einer Hobbyfotografin, wie die Kate sagt?
Ja, man weiß es ja nicht so genau, wessen Werk es war. Also ich
ja,
hätte
aber
nicht
so
als,
faktisch,
ich
objektiv.
Hätte es, ich hätte es nicht als Fälschung enttarnt, muss ich sagen. Ja. Also für mich sah das Foto realistisch echt aus.
Man guckt da ja auch nur schnell drauf, sagt, doch, die sieht aber jetzt die sieht doch gut aus.
Und wenn man das alles nicht mitgekriegt hat, dass sie irgendwie in Anführungsstrichen verschwunden ist oder es ihr nicht gut gehe, dann denkt man sich auch über die Kate wie immer, ja, und die Kinder hübsch, ja. Aber anscheinend war es jetzt für Leute, die sich damit auskennen, nicht ganz schwer zu sehen, dass es irgendwie, dass irgendwas nicht stimmen kann.
Okay. Hat ja auch nicht so lange
gedauert. Und dann brachen jetzt die Spekulationen los. Ich meine, so ein Medienaspekt, der noch dabei ist, den ich einigermaßen bizarr finde, ist auch, dass jetzt zum Beispiel die Nachrichtenagentur AFP Frankreich aufgrund dieses bearbeiteten Bildes den Palast, also die Royal Family, als Fake-News-Quelle plötzlich eingestuft hat. Oh. Auf einer Ebene mit zum Beispiel Nordkorea. Ja, das können die Royals eigentlich nicht wollen. Und jetzt gibt es alle möglichen Gerüchte. Warum ist das so? Wo ist Kate? Keiner weiß es. Wie geht's ihr? Ist sie krank? Wurde spekuliert, hat das Ganze was mit irgendwelchen angeblichen Affären von William von früher noch zu tun? Steht die Scheidung bevor? Also das Internet, all hell broke loose, ja. Stephen Colbert in den USA hat sich lustig drüber gemacht. Die US-Komiker stürzen sich drauf. Alle Tabloid-Gazetten stürzen sich drauf. Und zwar, weil die englische Königsfamilie einfach den Raum so sperrangelweit für Interpretationen aufgemacht hat und jetzt schweigt seit Tagen. Also es wird kein Originalbild herausgerückt, es wird nichts dazu gesagt, warum dieses Bild so veröffentlicht wurde, es wird nichts dazu gesagt, wo Kate ist oder wie es ihr geht oder sonst irgendwas. Also es gilt ja bei den Royals dieser berühmte Satz, never explain, never complain, man soll sich nicht erklären, man soll sich nicht beschweren, wenn die Presse durchdreht. Und das sorgt aber in diesem Fall, wie halt auch früher schon dafür, in dieser digitalen Medienwelt, dass die Medien und die Gerüchteköche im Internet, vor allem auch auf X mal wieder, komplett durchdrehen. Also dieses Hashtag Kategate dominiert vor allem X, habe ich den Eindruck. Ja, da entkommt man der Geschichte fast gar nicht. Und alle wollen jetzt endlich, dass der Palast sich erklärt, tut er aber zumindest bis zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht.
Ja, und das ist jetzt wahrscheinlich das eigentliche Problem, ne? Wenn es Dinge erstmal zurückzuhalten gibt, privater Natur, gesundheitlicher Natur, dann hat man da, glaube ich, auch Verständnis dafür, wobei die Königsfamilie natürlich einen anderen Status hat als meinetwegen auch andere Prominente, ja, die vielleicht erkrankt sind und das erstmal noch nicht in die Weltgeschichte hinaus posaunen wollen, ne? Also die Königsfamilie ist, glaube ich, zu einer anderen Transparenz verpflichtet als andere prominente Persönlichkeiten, Familien, die in der Öffentlichkeit stehen. Das ist schon einerseits, ne? Aber wenn jetzt so etwas passiert, so ein Gate, ja, aufgemacht wird, dann muss man, glaube ich, einfach sagen, so Leute, so ist es, ja. Und das ist ja offensichtlich, dass es da mehr gibt, als nur irgendwelche unbeholfenen Manipulationen, weil so schlecht war es halt eben nicht gemacht. Das heißt, also da waren schon Profis wahrscheinlich am Werk.
Ich meine, das ist ja dieses Ding, man kann sich selber nicht davon freimachen zu denken, wenn alles in Ordnung wäre, würden sie doch jetzt ein echtes Bild von ihr veröffentlichen.
Ja.
Das wäre ja das Einfachste, dass man sagt, hier, sorry, da ist uns beim Photoshoppen irgendwie was Dummes passiert. Hallo, hier bin ich, uns geht's gut. Ne? Das passiert aber im Moment nicht. Und das stachelt halt die Fantasie da draußen wahnsinnig an, weil sie halt auch nun mal die moderne Monarchie Großbritanniens verkörpern, Kate und William, weil es eine Projektionsfläche für wahnsinnig viele Menschen ist. Und diese Geschichte zeigt aber auch, dass diese früher mal funktionierende Methode, never explain, never complain, diese Zurückhaltung in der digitalen Medienwelt einfach nicht mehr richtig funktioniert. Weil das ist dann so außer Rand und Band. Früher, wenn es nur die Tabloids gegeben hat und die Leute Fernseh gucken, linear, da ging das ja vielleicht noch, aber das geht heute einfach nicht mehr, weil das so exponentiell nach oben ins Kraut schießt, die Gerüchteküche, dass du die eigentlich wieder irgendwie auch versuchen musst einzufangen oder zumindest deinen Punkt zu machen. Und nur Schweigen sorgt dafür, dass es immer noch schlimmer wird. Also so ist zumindest meine Interpretation dieser Geschichte.
Ja, ja. Und natürlich würde auch niemand sagen, wenn es da irgendwas, eine Erkrankung und sowas gibt, da würde... Das würde ja wahrscheinlich Sympathie und so weiter auslösen. Ja, aber
da sind wir jetzt wirklich
in diesem Hardcore-Spekulationsbereich. Ja. Ja. Und das ist eben auch dann noch das zusätzliche Problem. Da schreiben sich dann Medien, schreiben sich die Fingerwund, ist auch so ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert wahrscheinlich. Aber da wird halt über was berichtet, wo man wirklich ganz wenige Anhaltspunkte überhaupt nur hat, was eigentlich los ist, ne? Und ja. und das ist einerseits ein Problem für Medien, aber das wird mit Spekulationen aufgefüllt, aber dann muss der Buckingham Palast sagen, so sieht's aus. Ich bin ja in den Osterferien in England.
Ja, dann kannst du ja mal recherchieren. Ich
jetzt mal auf
den, du kannst so ein iPhone zücken, wenn es vorbei wird. Hier. Zack, Flash.
Ja,
sehr gut.
Ja, genau.
Gut, dann machen wir den Sack gut. Zu für heute. nächste Woche sind wir wieder da.
So sieht's aus.
Bis dahin, schönes Wochenende, Nerven behalten. Tschüss.
Ciao.